ARD Sounds.
Dann hört man wiederum immer, ja, die Personen nehmen jetzt hier die Blumenkübel auseinander, schmeißen die auf den Boden, nehmen sich wieder Steine auf. Das ist nur mal ein Hinweis darauf, wir müssen jetzt wirklich das langsam in Anführungsstrichen beenden, in dem Sinne, dass wir die Gruppe irgendwo festhalten, um auch die Gewalttätigkeiten zu beenden.
Eine angemeldete Demo, hunderte Gegendemonstranten und Polizisten, die irgendwo dazwischen stehen. Da treffen heute verschiedene politische Lager aufeinander.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Joost Schmidt. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um einen Polizisten, der seit 16 Jahren Teil der BFE ist, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Sein Einsatzort meistens Demos und Fußballspiele. Und BFE, was das für eine Truppe ist, auch das dröseln wir heute auf. Am Samstag, den 20. Juni 2020, fährt Franz mit seiner Einheit nach Worms.
Hallo, ich heiße Franz, ich bin 41 Jahre alt, ich bin stellvertretender Leiter einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit des Landes Rheinland-Pfalz.
BFE ist die Abkürzung für diese Truppe und der 6. Juni, der steht schon seit Monaten im Kalender. Eine rechte Demonstration mit 30 angemeldeten Teilnehmern. Schon morgens gibt's für Franz und die Kollegen die Info, über 700 Gegendemonstranten sind jetzt schon in der Stadt. Für Rheinland-Pfalz ist das eine relativ große Zahl, verglichen jetzt mit Berlin oder mit Hamburg. Und an dem Tag sind deswegen auch Unterstützungskräfte aus anderen Bundesländern in Worms im Einsatz. Das ist keine Seltenheit, dass sich die Polizeibehörden untereinander aushelfen mit Polizistinnen und Polizisten. Stichwort Amtshilfe. Es könnte ganz spannend werden heute. Franz und sein Team haben sich vorbereitet. Es gibt Besprechungen vorab, teils schon Monate vorher. Und das ist nicht alles.
Das ist jetzt so, ich habe viele Kollegen dabei gehabt oder teilweise Kollegen dabei gehabt, die auch noch nicht so lange jetzt bei uns in der Einheit waren. Das heißt, noch nicht so viele gleichgelagerte Einsätze gehabt haben. Und da muss man schon etwas näher drauf eingehen, dass sie halt sich vorbereitet fühlen auf das. Sie werden grundsätzlich sehr gut in der Ausbildung vorbereitet auf das, was passiert. Aber auch immer mal noch generell, steht heute an, was ist heute Thema, was könnte für Besonderheiten kommen aufgrund der Örtlichkeit, der Stadt oder des Demonstrationsthemas.
Ihr werdet ja schon vor Beginn auf dem Laufenden gehalten, also bevor es so richtig losgeht. Ihr bekommt da immer neue Infos. Was sind das für Infos?
Meistens über Anreisewege von den potenziellen Teilnehmern so einer Demonstration. Also weil die ja oft von längeren Strecken auch anreisen, da kriegen wir dann schon Informationen, die uns sagen, von wo jemand anreist.
Wenn ihr ankommt und ihr steigt da aus und ihr wisst, okay, es gibt hier eine Demonstration aus dem rechten Spektrum und es gibt mehrere Gegendemos, gibt es da für euch so eine Spannung in der Luft?
Also bei uns würde ich sagen nein, weil das Tagesgeschäft ist, aber so generell schon. Also man merkt eigentlich schon, dass wenn dann die einzelnen Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen da sind, dass für sie das Ganze halt nicht alltäglich ist, weil natürlich jeder so will seinem Thema da Gehör verschaffen und da ist dann schon eigentlich direkt Spannung zwischen den verschiedenen Lagern, wenn es unterschiedliche Lager sind, da.
In solchen Situationen kann sich die Stimmung schon mal aufheizen, muss es nicht, aber kann, und die Polizei soll als neutraler Player dabei sein und das Versammlungsrecht für jeden schützen. Dass das nicht immer so einfach ist, das ist, glaube ich, jedem klar, und viele Leute haben auch unterschiedliche Meinungen, welche Polizei das wie gut schafft. Wir hören ja auch immer wieder von Experten hier im Podcast, die unseren Wissenshorizont so ein bisschen erweitern. Professor Martin Thüne ist Kriminologe und Polizeiwissenschaftler. Er lehrt und forscht an verschiedenen Polizeihochschulen in Deutschland, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Er hat auch schon für das Innenministerium in Thüringen gearbeitet und er war auch selbst Kriminalhauptkommissar. Er sagt, diese Neutralität einzunehmen, das ist nicht immer ganz einfach.
Es gibt Beamte, denen fällt das leicht, die sagen, das ist mein Dienst, ich bin ja eine Amtsperson, ja, ich trete dort nicht jetzt, um mal bei mir zu bleiben, als Martin Thüne mit meinen politischen Überzeugungen auf, sondern Ich schütze hier sozusagen an der Stelle jetzt das Versammlungsrecht der betroffenen Parteien und handle so. Aber das ist halt auch immer ein bisschen schön gemalt. Also wir sehen halt auch einfach, dass das häufig nicht so ganz so super neutral funktioniert, sondern dass wir irgendwie Menschen sind, dass es auch was mit uns macht, wenn wir da 3, 4, 5 Stunden zum 180. Mal in einer sengenden Hitze vielleicht stehen und dann wird man da beleidigt oder so oder beworfen. Und dann brennt mal die Sicherung quasi durch. Also das ist tatsächlich nicht so einfach. Rein formaljuristisch ist es genau so. Man ist dort als Amtsperson. Man hat sozusagen die politische Neutralität zu wahren. Das betrifft jetzt nicht nur rechts und links. Das sind auch Fragen. Wir hatten das ja nun auch Klimaproteste beispielsweise. Auch dort gibt es ein sehr, sehr heterogenes Bild, auch in der Polizei, ne? Von Menschen, die sagen, mir ist das total sympathisch, ich finde das richtig, was die machen, bis hin zu Leuten, die sagen, das geht ja gar nicht, dass die sich da festkleben und da den Verkehr aufhalten. Also so, wie es in der Bevölkerung auch ist, das ist ja nichts anderes, da haben wir ja auch ein breites Bild. Aber der Unterschied ist eben, man ist dann dort als Amtsperson, ne? Und das muss man sich, also ich kann dann immer nur auch dazu aufrufen, sich das eben bewusst zu machen und das auch nicht zu sehr zu vermenschlichen.
Mehrere hundert Personen sind da also aus dem Rhein-Main-Gebiet und auch teilweise aus dem gesamten südwestdeutschen Raum nach Worms gekommen an diesem 6. Juni. Es gibt einige Versammlungen, rechts, links und bürgerliche Mitte, da ist also viel los. Franz und seine Kollegen orientieren sich erstmal, wo ist die Demo, wo sind die Gegendemonstranten, wo sind die Punkte, die Polizeibeamte sichern müssen. Franz ist für eine Gruppe von so 4 bis 5 Beamten verantwortlich und sie sind gut ausgerüstet, sagt er.
Wir haben eine Körperschutzausstattung, heißt das. Damit man, wenn Steine geworfen werden, wenn gewaltbereit auf einen eingewirkt wird, dass man dort geschützt ist, den Körper, zumindest die wichtigen Bereiche des Körpers. Ein Helm, der den Kopf richtet, was der wichtigste Bereich ist eigentlich des Körpers. Dann natürlich unsere Bewaffnung. Wir haben natürlich, wie jeder Polizeibeamte, immer eine Dienstwaffe dabei, also eine Schusswaffe, die aber Gott sei Dank bei mir noch nie benutzt werden musste. Und dann haben wir noch verschiedene, wir nennen das Führungs- und Einsatzmittel, also Einsatzmittel, die mit denen wir einwirken können auf Personen. Also da wäre dann ein Schlagstock, Pfefferspray oder halt unsere Hände.
Dein Trupp und du, ihr positioniert euch an einer Kreuzung ohne Gitter. Wie müssen wir uns das da vorstellen?
Ja, es ist eine dreispurige Kreuzung, also aus allen Richtungen kommen normalerweise Autos. Und dort an der Position muss man sich schon mal gucken, wo könnte ich, wenn jemand kommen würde aus verschiedenen Richtungen und versuchen würde, in den Bereich der angemeldeten Demonstration vorzudringen, wie könnte ich mich aufstellen? Also man guckt natürlich, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, was muss ich beachten und dann... Ja, schaut man sich das an.
Franz und sein Trupp, die stehen also in Position. Noch ist da alles ruhig, aber die ersten Demonstranten, die versammeln sich schon auffällig. Ihr hattet da eine bestimmte Gruppe identifiziert. Was war an dieser Gruppe so besonders?
Ja, die Gruppe, wo wir sagen konnten, die könnten gewaltbereit sein, die könnten versuchen, irgendetwas zu tun, was nicht erlaubt ist, weil sie auch nicht angemeldet waren, was ja schon so ein Hinweis dafür ist, die bewegt sich dann. Die geht dann in die Bewegung, erstmal weiter weg von den Polizeiketten, von den Stellen, wo die Polizei, wo wir Absperrungen haben. Und dann kommt es zum ersten Aufeinandertreffen. Dann wurde versucht oder wird versucht, durch die Polizeikette zu dringen. Das wird dann mit Gewalt, also da wird dann wirklich versucht, da standen Gitter, Kollegen dahinter, die Gitter wegzuziehen, die Kollegen mit Schlägen und teilweise auch mit Steinbewürfen dann dort wegzujagen, würde ich sagen, und dort durchzubrechen, um dann eben auf die Demonstrationsörtlichkeit der Gegenseite zu kommen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich stelle mir vor, da ist eine Polizeikette, vielleicht gibt es irgendwo noch Absperrungen und es gibt Leute, die da versuchen durchzukommen. Wie machen die das?
Mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Wenn sie in einem Demonstrationszug sind und sie haben Plakate oder sonstige Sachen, dann werden die zusammengeknotet. Man nimmt die sozusagen vorne weg, um sich zum einen, dass man keine Person, einzelne Person dort, dass man die dort ergreifen könnte. Sie sind ganz eng zusammen, sie haken sich ein, sie gehen so als geschlossene Gruppe vor und dann natürlich mit allem, was man hat, wird körperlich gegen einen vorgegangen. Also es ist, ja... Sagen wir mal, relativ auf die niedersten Instinkte reduziert.
Wie drängt ihr die zurück?
Ja, wir müssen dann natürlich auch Gewalt anwenden, wenn uns Gewalt entgegenschlägt, um dieses dann abzuwehren, aber dann halt geschlossen und ab und koordiniert. Und das ist das Wichtige dabei eigentlich. Wir haben uns angewöhnt, dann koordiniert vorzugehen, weil man so das Beste erreicht, um die abzudrängen, dann wieder auch mit körperlicher Gewalt, mit Muskelkraft.
Was heißt denn koordiniert?
Ja, wir gehen, also das nennt sich im Polizeijargon die Polizeikette, die wird dann eingenommen und dann wird's, dann hat man immer Schulter an Schulter, geht's dann nach vorne und dann drücken wir die Menschen zurück oder wir bleiben stehen und halten sie halt einfach auf. Ja.
Wenn das nicht funktioniert?
Dann können wir unsere Mittel benutzen. Also dann haben wir den Schlagstock noch als Mittel, das Pfefferspray als Mittel, was je nachdem, wo wir vor Ort natürlich entscheiden müssen, was wir jetzt am besten benutzen. Und dann muss man das nach oben nehmen. Oder man kann Unterstützungskräfte anfordern, die das Ganze dann verstärken, dass wir nachher mit mehr Personen dort sind, um das Ganze dann einfach körperlich zu lösen.
Kurzer Ausflug in das große, vielfach diskutierte Thema: Wann darf wer eigentlich wie viel Gewalt benutzen in der Polizei? Das ist natürlich alles geregelt in Deutschland. Auf Social Media gibt es bei einem Einsatz und 10 Leuten, die da online irgendwas kommentieren, oft 15 Meinungen. Also es beschäftigt die Leute. Martin Thüne fängt mal an dem einen Ende an, beim Thema zu viel Gewalt. Wann ist es genau richtig, wann zu viel, wann unrechtmäßige Polizeigewalt? Er spricht da von illegitimer Gewalt, also Gewalt, die juristisch nicht zulässig ist.
Entweder weil überhaupt kein Gewalteinsatz zulässig wäre in der Situation oder weil ein Gewalteinsatz zwar zulässig wäre, aber nur in einer relativ milden Form. Ne? Und das heißt, wir haben ja auch so ein Prinzip im Recht, auch im Polizeirecht, von Verhältnismäßigkeit und auch Ermessenswahl. Das heißt, es ist ja häufig so, dass die Polizei hat ja ein Instrumentarium, einen Instrumentenkasten an ganz vielen Maßnahmen. Und die Frage ist ja, was ziehe ich jetzt als erstes? Ne? Das ist auch was nicht einfacher geworden ist, weil wir haben die Schusswaffe, wir haben Pfefferspray, wir haben den Einsatzstock, wir haben Handfesseln, wir haben die einfache körperliche Gewalt, wir haben die Kommunikation, da bin ich schon mal mindestens bei 6 verschiedenen Mitteln. Dann gibt es teilweise noch Schilde und. Und da gibt es sozusagen auch eine rechtliche Stufenfolge. Das heißt, man muss immer das mildeste Mittel nehmen. Und auch das kann eben illegitime Polizeigewalt sein, wenn ich zwar ein Mittel nehme, was im Polizeigesetz steht, was aber in dieser Situation nicht das mildeste mögliche Mittel war, um das Ziel zu erreichen. Da sind wir natürlich hier in einem liberalen Rechtsstaat und wollen das eben, dass immer das mildeste Mittel nur zum Einsatz kommt und man nicht sozusagen overpaced und gleich ganz oben in den Instrumentenkasten reingreift.
Der Staat, der hat das Gewaltmonopol, das ist uns allen klar. Und das bedeutet aber auch, in bestimmten Situationen, da ist der Einsatz von Gewalt legitim.
Das ist ja quasi so ein unausgesprochener Vertrag, dass die Bevölkerung sagt, wir verzichten auf unseren Gewalteinsatz untereinander, wir verzichten darauf, irgendwie mit Schusswaffen rumzurennen. Ein bisschen anders als in den USA zum Beispiel, zum Glück, ja. Und das bewährt sich auch, weil wir dadurch sehen, dass wir insgesamt in der Bevölkerung weniger Gewalt haben als in Gesellschaften, wo das nicht der Fall ist. Ne? Und wir sagen eben, wir geben das in die Hände des Staates. Der Staat wiederum macht das ja nicht insgesamt, sondern legt das wiederum in die Hände von bestimmten Exekutivbehörden, vor allem der Polizei. Aber wir haben sowas ja auch wie einen Zoll zum Beispiel. Ne? Also gibt es so ein paar Einheiten. Aber die Voraussetzung, dass das auf Dauer funktioniert, ist Polizeivertrauen, ne? Oder Vertrauen in die staatlichen Institutionen, weil das quasi so der Gesellschaftsvertrag ist. Das heißt, wir müssen hier zusehen und immer dabei bleiben, dass das Vertrauen auch da ist. Und dazu gehört dann eben auch, wenn es zu Fällen kommen von illegitimer Polizeigewalt, und das wird es immer geben, das hat es immer gegeben, das wird es immer geben, dass diese Fälle dann auch transparent und vernünftig aufgeklärt werden, um das Vertrauen, diesen Vertrauensverlust, der in diesen einzelnen Fällen dann dort passiert, dass der wiederhergestellt wird und sozusagen nicht einfach so bleibt, ne? Weil das würde zu einem Verlust führen. Und das würde dazu führen, dass dann vielleicht mehr Menschen sagen, ich vertraue dem Staat da an der Stelle nicht, ich schütze mich selber. Ja, ich mache das, was ich für richtig halte. Ich hole mir selber meine Waffe ins Haus und schütze mich oder so. Und das wollen wir natürlich nicht. Also die allermeisten wollen das nicht.
Was diesen Umgang, also diese Aufarbeit und die Transparenz mit illegitimer Polizeigewalt angeht, das geht besser oder das müsste besser gehen, sagt Professor Martin Thüne.
Also da muss man wirklich einfach sagen, da sind wir in Deutschland im Vergleich auch zu anderen modernen Staaten nicht völlig schlecht aufgestellt, aber es gibt auch etliche Länder auch in Europa, die deutlich besser aufgestellt sind. Und Deutschland wird regelmäßig dafür angezählt, auch von internationalen Organisationen, auch auf EU-Ebene, dass wir hier nicht alle Maßnahmen umsetzen, die man umsetzen könnte. Dazu gehören zum Beispiel solche auch wirklich unabhängigen Ermittlungsstellen. Das heißt nicht, dass die Polizei im eigenen Bundesland gegen sich selber ermittelt. Da wird zwar dann gerne gesagt, auch polizeilich, das ist ja unabhängig, weil das macht die Nachbardienststelle, aber muss man sich jetzt nur mal aufs private Leben übertragen. Also wenn mein Nachbar irgendeinen Fall von mir im Haus aufklären soll, ist die Frage, ist das jetzt unabhängig? Nein, es ist ja mein Nachbar, ja, sozusagen. Und das ist da auch so. Also man ist Nachbar, man ist in einer Firma, es ist eine Firma sozusagen, eine Organisation. Und das ist natürlich nur zu einem gewissen Maße unabhängig. Und auch mit Blick auf die Staatsanwaltschaften gibt es bestimmte Abhängigkeiten. Die Staatsanwaltschaften ermitteln eben auch die Amtsdelikte. Gleichzeitig arbeiten sie mit diesen Beamten, gegen die sie ermitteln müssen, ständig zusammen, nämlich in allen anderen Fällen. Und ich würde sagen, wir haben ja einfach eine Uneinheitlichkeit. Es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man den Eindruck hat, die sind vernünftig ermittelt und aufgeklärt worden. Das gibt es. Es gibt aber eben auch andere Fälle. Und alleine, dass wir da keine Einheitlichkeit haben, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und es ist ein bisschen schade, weil wir sehen bessere Modelle, auch in Europa, in Dänemark, in Schottland, in Großbritannien und sind da aber momentan nicht bereit, das umzusetzen. Das ist am Ende vor allem auch eine politische Frage. Da braucht es politische Entscheidungen. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich wünsche es mir auch für die Polizei selber, weil ich glaube, dass die Polizei damit nur gewinnen kann, weil das nämlich professionelleres Auftreten auch wäre, wenn man sagen könnte, hier sind wirklich Leute, die da vollkommen frei sind, die unabhängig ermitteln. Es gibt auch immer wieder Sachverhalte, wo die Polizeibeamten selber wenig Vertrauen in diese internen Ermittlungsmaßnahmen haben. Wir sehen das jetzt gerade gibt sehr viel Berichterstattung zu, öffentlich einsehbar, wo eine ganze Fallserie in Thüringen, wo also die internen Ermittlungen sehr, sehr stark in der Kritik im Fokus sind, die jetzt auch teilweise versetzt werden. Und wo also Polizeibeamtinnen und Beamte selber aus der Organisation sagen, sie würden sich einen anderen Umgang, eine andere Aufbereitung, eine unabhängigere Aufbereitung wünschen.
Aus Thüringen, aus Mitteldeutschland, zurück in den Südwesten nach Worms, in die Stadt mit um die 85.000 Einwohner am linken Rheinufer. Zurück zur Demo im Sommer 2020. Franz und seine Kollegen und Kolleginnen sind gefordert und müssen standfest bleiben. Schafft die Demonstrierendengruppe es, durch die Absperrungen zu kommen, an der Polizei vorbei?
Nein. Also dafür sind wir gut vorbereitet und wir konnten das abwehren. Und die Gruppe zieht sich dann wieder zurück nach der Zeit. Und das ist aber natürlich auch etwas, worauf wir uns dann wiederum, also eine Erfahrung, die wir dann gemacht haben, wo wir schon rauszählen, okay, diese Gruppe müssen wir jetzt im Blick halten, die hat schon Gewalttätigkeiten ausgeübt, die ist jetzt der Fokus unseres Handelns.
Also nach diesem ersten abgewehrten Tumult, nenne ich es mal, bleibt ihr als Polizei jetzt aber nicht nur passiv, ihr wartet nicht ab?
Nein, wenn dann schon so eine Gewalttätigkeit, da wollen wir natürlich dann auch irgendwie jemanden eine Anzeige zuführen, weil es wurde ja Gewalt ausgeübt, da wurden teilweise Strafen, gefährliche Körperverletzungen verübt. Und da wollen wir natürlich auch die Person nachher identifizieren. Wir wollen die aus dieser Masse rausholen. Und im ersten Moment ist natürlich die Abwehr der ersten Gefahr das große Momentum. Aber wir müssen im Hinterkopf auch schon haben, wir wollen eine Anzeige fertigen. Wir wollen nachher Leute vor Gericht stellen deswegen. Und das heißt, das läuft dann zweigleisig. Wir gucken erstmal, wie bewegt sich die Gruppe, wo ist die nächste Gefahr, wo könnten sie durchbrechen und versuchen gleichzeitig vielleicht, und je nachdem, wie es der Einsatzleiter vorgibt, dann auch zu gucken, können wir die irgendwie vielleicht umschließen, um die komplett zu identifizieren. Ja? Das wird dann parallel alles vorbereitet, deshalb dann ja auch eine größere, also wieder von den verschiedensten Polizeieinheiten, von den Polizeiteilen. Genau, und hier ist es so, dass die Gruppe sich nach dem, was wir über Funk gehört haben, genau in meine Richtung bewegt hat, wo ich mit meinen Kräften stehe.
An der Kreuzung.
An der Kreuzung, genau. Und das hört man erstmal über Funk, dann ist man schon ein bisschen mehr sensibilisiert und natürlich steigt auch so ein bisschen das Adrenalin in einem, weil man weiß, dass gleich etwas passieren kann. Und dann kommen sie um eine Ecke und wir sehen genau den Zug vor uns. Das sind dann mehrere hundert Personen, die in der Front alle schwarz gekleidet, alle im Großteil dort vermummt. und die dann dort uns entgegenkommen, laut schreiend, teilweise laufend, teilweise gehen mit ihren Plakaten, die alle zusammengeknotet sind, sodass wir dort vielleicht nicht so einfach rankommen. Ja, die kommen auf uns zu und dann müssen wir genau das abrufen, was wir gelernt haben. Und ich als dann der Leiter vor Ort muss dann halt die erstens natürlich die Informationen an meine an die anderen Kollegen weitergeben, weil dreispurige Straße, größerer Bereich, wenig Kräfte. Da muss man natürlich dann andere Kollegen zur Unterstützung anfunken. Das ist so das Erste. Und dann wird sich vorbereitet. Dann gehe ich nochmal mit meinen Kollegen das durch, beziehungsweise aber das ist natürlich alles im Kleinen, in einfachen Befehlen, sage ich mal so, bereite ich die Kollegen vor und sage, was wir jetzt hier machen. Wir werden die jetzt aufhalten, wir stellen uns denen entgegen, wir sind eine Polizeikette und gehen denen entgegen, um sie abzufangen.
Was macht denn das mit dir, wenn du jetzt siehst, das ist jetzt eine Masse an Menschen, die da auf euch zukommen? Teilweise vermummt, dunkel gekleidet, wahrscheinlich auch laut und ihr steht da und wartet, bis die bei euch sind.
Also es steigt das Adrenalin, ja, vollkommen klar, aber das ist ja auch gut so. Dann kann man leichter und schneller das abrufen, was man braucht. Aber sonst, in Anführungsstrichen, macht es wenig mit mir. Wir sind darauf vorbereitet, wir sind gut ausgebildet und wir wissen, was zu tun ist und können dann relativ unaufgeregt das Ganze abarbeiten. So hört sich vielleicht ein bisschen nach Behördensprech an, so ein bisschen wie der Sachbearbeiter, der am Schreibtisch sitzt. Aber wir haben das gelernt, wir wissen, was wir tun müssen und rufen das in dem Moment ab.
Die kommen dann immer näher und dann?
Und dann wird natürlich, wie es immer ist, wir werden erstmal selbst laut und schreien ihnen entgegen, dass sie stoppen sollen, dass sie uns nicht weiter entgegenkommen sollen, sonst wenden wir Gewalt gegen sie an. Das ist der Standard. Wir werden erstmal selbst laut, nutzen unsere Worte und wir wissen dann aber natürlich auch schon aus der Erfahrung, dass das eigentlich keinen Wert hat, dass das nichts bringt und dann gehen wir gegen diese Störermenge vor und wir wenden dann Gewalt an, in welcher Form auch immer erstmal. Natürlich mal mit dem mildesten Mittel wird angefangen, das heißt einfache körperliche Gewalt mit den Händen, mit den vielleicht sogar mit den Füßen. Wir versuchen halt gegen die vorzugehen, um die einfach aufzuhalten. Das ist dann erstmal ein reines. Wir gehen rein, je nachdem laufen wir vielleicht sogar rein, um da noch mehr Kraft anzuwenden und halten die auf. Das ist dann erstmal ein reines Kräftemessen. Und um diesem Kräftemessen vielleicht positiv zu unseren Gunsten zu entscheiden, werden dann halt die Hilfsmittel benutzt, die dann halt natürlich diese Kraftübertragung verbessern. Ja.
Wie behältst du in so einem Moment die Übersicht?
Durch Vorbereitung, durch Training. Ist das dann so in mir drin. Das wird wahrscheinlich jeder von uns so sagen. Man hat dann den Fokus natürlich auf einen bestimmten Bereich. Und was ist jetzt der Fokus? Und es wird schon leicht in Anführungsstrichen reduziert auf diesen Bereich, den man jetzt erstmal bearbeiten muss. Aber das lernt man mit der Zeit. Das ist Erfahrung, das ist Ausbildung, wonach man schaut. Ja.
Franz ruft Verstärkung. Er braucht andere Kollegen, die ihn und seine kleine Truppe unterstützen. Zwischen den Demonstranten und den Polizisten sind Plakate und Banner von den Demo-Teilnehmern. Franz sagt, das macht es für die Polizei schwieriger, die Demonstranten zurückzudrängen. Aber Verstärkung ist schnell da.
Und dann kommt eine größere Gruppe von uns, dann nochmal, also es kommt dann immer nach und nach und dann wird alles verstärkt. Dann gehen die genau dahin, wo dann vielleicht man sieht, wo es ein bisschen brenzlig wird, wo man mehr und dann erreicht man es mit viel Anstrengung und ein bisschen Geduld, dass diese Gruppe sich generell dass sie aufgehalten ist. Und wenn die mal außerhalb ihrer Bewegung sind, dann haben wir sie gestoppt. Dann geht es wieder darum, was können wir dort vielleicht vor Ort machen? Können wir die vor Ort schon festhalten? Das ist jetzt aber hier nicht der Fall, weil die sich direkt dann natürlich auch umorientieren. So eine Gruppe Gewaltbereiter, die orientiert sich dann direkt um. Wenn sie merken, hier kommen sie nicht durch, geht's weiter. So wie es schon beim ersten Mal passiert ist. Sie haben an der ersten Sperrstelle, sind sie nicht durchgekommen, haben es bei uns jetzt wieder versucht und werden es wahrscheinlich weiterhin versuchen. Und so ist es auch hier, die Gruppe dreht sich eigentlich dann um und läuft wieder von uns weg, um an die nächste Stelle zu geraten. Und dann beginnt wieder der Kopf zu rattern, man muss wieder vorbereiten, man muss die nächsten Kollegen darauf vorbereiten, indem man dann die Informationen weitergibt, in welche Richtung bewegt sich die Gruppe, wie geht es weiter. Und erstmal bleiben wir auch wieder an unserer Stelle stehen. Wir müssen erstmal darauf vertrauen, dass an den anderen Örtlichkeiten andere Kräfte da sind, bis sie nicht um Unterstützung oder um Hilfe bitten, dass die dort mit der Situation genauso zurechtkommen wie wir. Dann hört man wiederum immer, ja, die Personen nehmen jetzt hier die Blumenkübel auseinander, schmeißen die auf den Boden, nehmen sich wieder Steine auf. Das ist nur mal ein Hinweis darauf, wir müssen jetzt wirklich das langsam in Anführungsstrichen beenden, in dem Sinne, dass wir die Gruppe irgendwo festhalten, um auch die Gewalttätigkeiten zu beenden. Hier geht es jetzt nicht nur um, wir wollen die Straftat anzeigen, sondern wir wollen überhaupt die weiteren Gewalttätigkeiten jetzt mal beenden. Die gehen zwar hauptsächlich nur gegen uns, was aber ja auch trotzdem nicht hingenommen werden kann.
Hast du dich mal in so einer Situation oder so einer ähnlichen Situation, in der da auch einfach viel Gewalt war, hast du dich mal da richtig verletzt?
Im Dienst nicht schwer. Das Einzige waren vielleicht mal eine offene Lippe, weil einem jemand ins Gesicht geschlagen hat. Sonst nicht.
Gewalt gegen Polizeibeamte, das ist leider auch ein Thema, das immer wieder vorkommt und von den Beamten natürlich als sehr belastend wahrgenommen werden kann. Martin Thüne.
Auch als Angriff sozusagen auf das eigene Selbst, weil man sich eben natürlich versteht als so Gefahrengemeinschaft, wie man sagt. Das heißt, man verbringt sehr viel Zeit, man bewältigt die Sachverhalte. Und insofern kann man sich vorstellen, wenn man das so denkt, und es wird natürlich ein Familienmitglied angegriffen auch, dann reagiert man eben auch natürlich möglicherweise auch nicht nur professionell, sondern eben auch sehr emotional. Das ist in Teilen natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, genau, muss man auch aufpassen, dass es dann nicht kippt, sozusagen auch wieder in eine mögliche Situation von Polizeigewalt, wo dann eben auch ein zu hohes Maß dann auch an Gewalt wiederum von Polizeiseite ausgeht, ne? Aber grundsätzlich ist es so, Gewalt gegen Polizeibeamte ist seit vielen Jahren ein Thema. Es wird besprochen, es wird wahrgenommen, es wird als belastend empfunden. Wenn jetzt wirklich ein schwerwiegender Angriff auf die Kollegen ist, wird das als logischerweise natürlich als belastend empfunden. Ganz klar.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal diese Abkürzung gehört, BFE, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Das ist ein Teil von der Bereitschaftspolizei und das sind die, die meistens ganz vorne mit dabei sind, weil sie eben nochmal intensiver ausgebildet werden.
Wir sprechen da über geschlossene Einheiten. Die sind auch eben tatsächlich relativ geschlossen, was ihre ganze Organisationsform anbelangt. Die sind sehr, sehr viel zusammen, trainieren viel, gehen in die Einsätze zusammen, kennen sich dadurch natürlich auch gut, müssen sich aufeinander verlassen können, weil sie eben häufig in Einsatzsituationen auch eingesetzt werden, die irgendwie mit Gewalt oder potenziell mit Gewalt auf jeden Fall zu tun haben. Und da müssen eben auch Handgriffe einfach sitzen, von Durchsuchungsmaßnahmen, schnelle Festnahmemaßnahmen, aber auch sowas wie eben sich geordnet zurückzuziehen. All sowas wird geübt. Herausfordernd ist mit Sicherheit, dass eben diese Einheiten genau für solche Einsätze da sind und dann eben auch eine relativ hohe Einsatzfrequenz haben, was solche Fälle betrifft. Das heißt, sie sind viel in Demonstrationslagen eingesetzt, sie sind viel im Fußballkontext eingesetzt, wo auch Ultra-Hooligan-Gruppierungen möglicherweise mit unterwegs sind. Und das ist also, würde ich mal sagen, eine Herausforderung für die Psyche. Und dann aber auch im Long Run sozusagen für professionelles Agieren, dass man da nicht den Mut verliert oder auch sehr, sehr frustriert ist, ne, wenn man immer wieder mit solchen Fällen belastet ist. Und das möglicherweise dann auch negative Auswirkungen hat auf die eigene Persönlichkeit, aber auch das eigene Handeln. Und da sehen wir eben, das muss man auch sagen, immer wieder eben auch Fälle, wo genau das passiert. Ne? Also wo auch einzelne Beamte oder auch ganze Gruppen abdriften in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das kann übertriebener Gewalteinsatz sein, das kann eine Radikalisierung sein im politischen oder auch in anderen Kontexten. Und da sehen wir schon, das hat ja Gründe, warum das so ist. Ne? Und das sind genau diese Herausforderungen. Was noch dazu kommt, ist, dass die Menschen in diesen Einheiten eher jung sind. Das ist auch logisch, weil die müssen körperlich natürlich fit sein. Da wird relativ viel Sport gemacht und es geht dann eben auch im Einsatz mal rau zu. Das ist also was sehr anderes jetzt als, sage ich mal, wenn ich in der Kriminalpolizei oder im Ermittlungsdienst bei der Schutzpolizei eher Bürotätigkeit, Ermittlungstätigkeit mache. Und dieses junge, teilweise Jugendliche hat aber natürlich auch Herausforderungen, weil das manchmal Menschen sind, die eben ja teilweise 18, 19, Anfang der 20er Jahre sind, wo die eigene Persönlichkeit sich ja auch noch entwickelt. Das heißt, das sind einfach Menschen, die können noch gar nicht so gefestigt sein, sind es häufig auch nicht und sind dann aber immer wieder in diesen Situationen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, individuell, aber ich würde sagen auch für die Organisation insgesamt, weil damit muss man ja irgendwie umgehen und muss sich darauf einstellen.
Aber die Herausforderungen, die sind je nach Bundesland sehr unterschiedlich, sagt Martin Thüne. Ein eher ruhiges Bundesland wie Rheinland-Pfalz vielleicht im Vergleich mit, sagen wir, Berlin.
Wir haben Bundesländer, die sind da weniger stark belastet, auch solche Fußball- oder andere Gewaltdemonstrationen. Und wir haben andere BF-Einheiten, die irgendwo in einem Hotspot sind, die permanent damit zu tun haben. Aber es stimmt natürlich, selbst die, die viel damit zu tun haben, die stehen natürlich, glücklicherweise muss man sagen, nicht 24 Stunden bei einer Demo, weil das so nicht stattfindet. Die haben natürlich auch andere Dienste, die dann deutlich ruhiger sind und die, das ist aber auch sehr unterschiedlich, die unterstützen manchmal den Einzeldienst. Häufig sind es auch Kontrolltätigkeiten, zu denen die dann herangezogen werden. Und das kann dann, das ist das andere Extrem, das kann natürlich auch sehr dröge sein tatsächlich, ne? Wenn man dann sehr oft Verkehrskontrollen irgendwie macht, um die Zeit so ein bisschen aufzufüllen irgendwie oder zu sinnvoll zu gestalten. Also das ist sehr ambivalent, man kann das nicht generalisieren. Aber das, auch das ist halt vielleicht wieder eine Herausforderung. Es ist wenig planbar, diese Dienste. Man weiß das nicht. Das ist was Polizeispezifisches, aber in diesen Einheiten sicherlich noch mal stärker so. Ne? Das kann eben extrem ruhig und langweilig regelrecht sein und es kann auch sehr actionbehaftet sein. Es ist häufig so, dass die Wochenenden halt auch betroffen sind bei den Bereitschaftspolizeieinheiten insgesamt. Man muss sagen, bei den BFE-Einheiten, die sind ja noch mal speziellere Einheiten in der Bereitschaftspolizei, die noch mal besser geschult sind, sein sollten, was Festnahmesituationen, was Durchsuchungssituationen betrifft. Das ist vielleicht auch schon wieder häufig spannender tatsächlich, weil die dann eben häufig auch unterstützen, große LKA- oder Kripo-Maßnahmen bei Durchsuchungsaktionen, die eine gewisse Manpower brauchen. Und insofern ist es schon so, würde ich sagen, dass die Menschen, die in den BF-Einheiten tätig sind, häufig auch eine hohe Identifikation mit der Einheit haben. Ne, weil die müssen auch Auswahlverfahren bestehen, da kommt nicht jeder rein. Also es hat schon auch so ein bisschen was Elitäres. Man nennt das auch, es sind spezialisierte Kräfte, heißt das auch. Das heißt, die sind irgendwie so ein bisschen was auch Besonderes natürlich. Das ist auch gut, das schafft viel gegenseitige Kohäsion, könnte man sagen. Es ist aber auch ein Risiko. Das habe ich ja schon angedeutet. Es ist auch ein Risiko, weil sich auch Dinge verselbstständigen können. Und da muss man immer so ein bisschen drauf schauen.
Aus der Polizeischule und Forschung und Wissenschaft zurück auf die Straße, also wortwörtlich, nach Rheinland-Pfalz zur Demolage an dem 6. Juni. Viele Menschen, viele Stimmen, manche lauter, einige auch bereit für Gewalt. Nach diesem Aufeinandertreffen an der Kreuzung von Franz und den Kollegen hört er über Funk von anderen Beamten, die an einer anderen Stelle stehen. Da ist es jetzt angespannt und ziemlich ernst. Ihr hört also über Funk, Kolleginnen und Kollegen werden da angegriffen, ihr eilt denen zu Hilfe und was passiert dann?
Dann beginnt sozusagen das Katz-und-Maus-Spiel, um die Personen auch einer Verfolgung durch die Justiz zubringen zu können. Sie haben ja Straftaten verübt, sie haben Gewalttätigkeiten verübt. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Ganze, dass wir die denen habhaft werden. Und die versuchen das natürlich zu verhindern. Dann haben wir es hier hingekriegt, dass die Personen in zwei parallelen Straßen gebunden wurden. Also dass die dort umstellt wurden von Kräften. Dann ist immer noch nicht Ruhe erstmal, weil natürlich, wenn so eine Gruppe irgendwo eingeschlossen ist, dann versucht sie erstmal dort wieder rauszukommen, mit Gewalt wiederum, versucht unsere Ketten zu überlaufen, versucht einzeln dort durchzudringen und bis dann wir es schaffen, dass sozusagen die Gruppe kapiert, dass es ausweglos ist. Wir versuchen dann schon parallel Kräfte ranzuführen, die auf die Gruppe rein von der Sprechweise einwirken können, das heißt ein Lautsprecherwagen, der über einen größeren Bereich, wenn wir hier reden, von mehreren hundert Personen, dann sollen das natürlich alle mitbekommen, was wir von ihnen wollen. Dann müssen da wieder andere Kräfte kommen, die das mit einem Lautsprecherwagen vermitteln, was wir wollen und was jetzt folgt.
Diese Entscheidung, die Gruppe einzuschließen, die trifft nicht Franz, sondern ein Einsatzleiter nach juristischer Beratung. Der Vorwurf, Landfriedensbruch. Da reden wir also über Paragraf 125 StGB. Da geht es vor allem um Gewalttätigkeiten und Bedrohungen aus einer Menschenmenge heraus und darum, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Klingt sehr abstrakt, wie das Gesetz halt immer so ist. Also die Gewalt, die ist ja jetzt erstmal gestoppt, da kehrt auch wieder ein bisschen Ruhe ein, ein Ziel von euch und da sitzen jetzt hunderte Leute fest, die können nicht mehr weg. Was sind das für Leute, die da vor euch sitzen? Kommt man mit denen ins Gespräch?
Das kann vereinzelt sein. Ja, mit Einzelne sind noch zugänglich. Das ist immer so, eine Gruppe ist nicht homogen. Das sind ganz viele verschiedene Personen. Die kommen oft, also als homogene Masse auf uns zu, als große, schwarze, homogene Masse auf uns zu, die dort sich vermummt hatte. Sobald wir sie jetzt hier schon so halbwegs aus der Anonymität rausgeholt haben, wird das Vermummungsmaterial abgelegt, sodass sie dann schon, dass sie so ein bisschen sich versuchen zu verstecken wieder in der Gruppe. Und dann kann es auch sein, dass Einzelne wieder etwas zugänglicher sind für ein Gespräch, für eine Beruhigung oder auch versuchen, uns durch ein Gespräch in Sicherheit zu wiegen und dann dadurch wieder durchzubrechen, also wieder versuchen, einen Kollegen anzugreifen. Also das heißt, wir versuchen immer, den Fokus und die Aufmerksamkeit hochzuhalten auf alles, was ist. Wir reden auch jetzt wieder grundsätzlich immer freundlich mit den Leuten. Wenn jemand normal mit uns reden will, reden wir auch mit ihm oder ihr. Aber wir sind da mit hohem Fokus dabei und versuchen halt, Angriffe zu vermeiden auf uns.
Wenn du da in die Gesichter schaust, was siehst du da?
Das geht von Hass bis Angst, also wirklich komplett querbeet. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass er per Haftbefehl gesucht wird und hat deshalb vielleicht Angst. Der andere war vielleicht, weil er Angst hat, dass das aufs negativ für seinen Job oder für sonstige Sachen ist. Genauso ist es aber auch, dass es Leute gibt, die so uns hassen, dass sie da einfach dass man da den puren Hass sieht gegenüber einem. Ja, das ist alles möglich.
Wie ist denn das, wenn die Leute da jetzt stundenlang sitzen müssen? Bekommen die ein Klo? Gibt's Verpflegung? Gibt's Wasser?
Ja, das ist alles bei uns. Dafür müssen wir sorgen. Das ist immer so ein bisschen die Krux, wie lange müssen die hier festgehalten werden? Muss für die extra etwas zu entsorgen, also eine Toilette irgendwie rangeschafft werden, ein mobiles Dixi-Klo, oder muss Wasser rangeschafft werden, dass sie das vor Ort bringen, oder können wir das irgendwie anders regeln, dass sie an bestimmte Orte können sich, ist vielleicht eine Polizeidienststelle in der Nähe, wo man eine einzelne Person dann auf Toilette führen kann. So, also das muss alles dann geplant werden. Dafür gibt es dann wieder die anderen Bereiche im Hintergrund, die dafür zuständig sind, dafür zu sorgen, dass das alles eingehalten werden kann, was so wichtig ist, wenn man Personen lange festhält.
Also die Leute, die werden da festgehalten, die Personalien werden aufgenommen, wie das immer so schön heißt. Es gibt viel Papierkram, Anzeigen, Ermittlungen und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, ist, werdet ihr als Einsatzkräfte, die dann an diesem Tag da vor Ort sind, werdet ihr informiert, wie diese Ermittlungen dann am Ende ausgehen?
Das bekommt man meistens mit. Bei größeren Sachen dann schon, nicht detailliert, aber man bekommt eine Rückmeldung. Ja. Also mindestens, wenn man selbst betroffen war und dann vor Gericht zur Zeugenaussage geht, da bekommt man vielleicht Teile noch mit, aber sonst, man kriegt das so dann noch mitgeteilt, ja.
Hier war es jetzt so, in dem Fall, wir haben mal bei der Staatsanwaltschaft Mainz nachgefragt, was nach diesem Demotag passiert ist. Und die Staatsanwaltschaft, die haben bei sich im System nachgeschaut, die haben im Nachhinein dann 29 Verfahren gefunden. Also es könnten mehr gewesen sein, sagen sie. Die haben sie aber nicht gefunden. Von diesen 29 Verfahren, die gefunden haben, gab es 3 Verurteilungen, 3 Geldstrafen. Da gab es Widerstand und Angriff gegen Polizisten und Störung von Versammlungen. Jemand hatte Waffen dabei, die er oder sie nicht dabei haben durfte. Und einmal unerlaubter Drogenbesitz. Dann wurde ein Verfahren gegen die Zahlung eines Geldbetrags eingestellt. 2 Verfahren wurden an andere Staatsanwaltschaften abgegeben. Und das bedeutet, 23 Verfahren von diesen 29 wurden eingestellt, mangels hinreichendem Tatverdachts. Ist das, was da am Ende rauskommt, ist das für dich jetzt erstmal egal? Weil deine Arbeit, die ist ja abgeschlossen und jetzt sind praktisch andere dran. Und das ist dann alles die Verantwortung der Justiz. Oder interessiert dich das schon? Macht das schon was mit dir, was da am Ende rauskommt?
Also ich würde lügen, wenn man nicht sagen würde, natürlich beschäftigt das einen. Man will aber vielleicht auch eher wissen, okay, was hat jetzt dazu geführt? Wie war das? Also da sucht man ja vielleicht auch die Kommunikation nochmal mit den Beamten der Kriminalpolizei, die da das Verfahren müssen, die dann einem vielleicht auch Informationen können, warum etwas dann so und so eingeordnet ist. Aber grundsätzlich kennt man die gesetzlichen Hürden auch, die es bedarf, um dann nachher zu einer Anklage zu kommen. Wie ist denn die Beweise jetzt dann wirklich so drücken, dass man nachher auch eine Verurteilung erreicht oder eben nicht? Und ja, das beschäftigt einen schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dadurch dann den Glauben an die Menschheit verliert.
Für Professor Martin Thüne kommt das nicht so überraschend, dass da ein Großteil von diesen Verfahren nach diesem Demo-Tag eingestellt wurde.
Aber man muss sagen, also generell ist die Rede, ist, dass sehr viel eingestellt wird. Das ist einfach so. Das muss man sich auch vor Augen halten, wenn wir generell über Polizeizahlen sprechen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Häufig ist es einfach so, dass der Tatnachweis nicht erbracht werden kann. Das muss auch nicht immer heißen, dass die Person das nicht war, aber man muss es eben nachweisen. Teilweise ist es aber eben auch so, dass man gegen Personen ermittelt, wo sich dann im Laufe des Verfahrens dann doch noch rausstellt oder vor Gericht, die waren es gar nicht. Es gibt aber auch Dinge, dass dann Verfahren eingestellt werden, weil zum Beispiel Betroffene entweder geflüchtet sind und gar nicht mehr da sind oder sie sind verstorben. Also auch solche Fälle gibt es natürlich. Das heißt jetzt aus dieser Quote, wie viel da eingestellt wird oder nicht, da kann man jetzt so erstmal aus meiner Sicht wenig bis nichts draus schließen.
Und gerade bei Demos, da ist die Lage nochmal ziemlich speziell.
Es ist sehr dynamisch, ist häufig nicht an einem Ort. Das heißt, da passiert was, Menschen bewegen sich. Es ist ja auch nicht so, dass das in einem Laborsetting, das heißt, man hat noch andere Passanten, man hat Straßenbahn, man hat Geräusche. Es ist vielleicht dunkel oder es ist heiß oder es regnet, wie auch immer, irgendwas ist immer. Das heißt, das ist eine sehr unübersichtliche Situation. Ne? Man kann sich wie so, vielleicht bei so einem Wimmelbild quasi. Und da dann auch noch, also A, das überhaupt zu managen, gefahrenabwehrmäßig und so, und dann aber auch noch das sauber zu ermitteln, und zwar in einer Art und Weise, dass das später auch vor Gericht dann verwendet werden kann, ist nicht so einfach. Genau deshalb hat man ja auch solche Bereitschaftspolizeieinheiten oder BFE-Einheiten, die haben dann so meistens so einen Beweisdokumentationstrupp, die speziell nochmal geschult sind, wie kann ich denn in solchen unübersichtlichen Situationen vernünftig Beweise sichern. Da gibt es Leute, die werden dann wirklich geschult in Kameraführung, ne? Mit einer Kamera, mit einem Stab irgendwie, dass sie einen Überblick haben, dass sie auch lernen, das so zu halten, dass man dann am Ende auch noch was sieht, dass man, worauf müssen die achten, ne? Gesichter und so weiter, dass die Leute auch im Nachhinein wirklich identifizierbar sind. Das ist nämlich auch häufig so, dass man die Straftaten in dieser Masse erstmal irgendwie aus der Ferne sogar dokumentiert und muss sich dann überlegen, kann ich überhaupt einen Zugriff machen in der Situation? Manchmal wird das dann gemacht, manchmal aber auch nicht. Manchmal hat man dann die Dinge auf Band sozusagen und versucht dann im Nachgang die Täter zu ermitteln. Auch da kann dann zum Beispiel bis hin zu einer Öffentlichkeitsfahndung kann dann auf einmal wieder ins Spiel kommen. Also das ist mit Sicherheit herausfordernd und genau deshalb ist es aber was da geübt wird und was Teil sozusagen der Ausbildung auch ist.
Also was wir aus dieser Folge auf alle Fälle mitnehmen, in der BFE zu arbeiten, das ist ein spezieller, besonderer Job und da werden auch nicht nur Kollegen, sondern vor allem auch Kolleginnen gesucht. Du sagst, ihr sucht bewusst Frauen, die zu euch in die BFE kommen.
Ja, absolut. Wir können von jedem gewinnen, also von jeder Frau, von jedem Mann können wir gewinnen für unsere Arbeit. Unsere Hundeschaftsführerin ist zum Beispiel eine Frau. Man muss sich dem ganzen Auswahlverfahren ganz normal stellen, wie jeder andere oder jede andere. Und dann hat jeder eine Chance. Also gerne melden als Kollegin.
Ein Tag in Worms. Rechte Demonstranten, linke Gegendemonstranten, Leute aus der bürgerlichen Mitte und Polizisten. Franz und seine Kollegen irgendwo da mittendrin, zwischen gegensätzlichen politischen Lagern, zwischen Versammlungsfreiheit und Gewalt. Polizeiarbeit bei Demonstrationen, das bedeutet nicht nur das Versammlungsrecht zu schützen, das bedeutet auch sehr schnelle Entscheidungen zu treffen. Die müssen rechtssicher sein und das bedeutet auch professionell zu bleiben in einer Situation, die hochexplosiv ist. Nächstes Mal bei Streifenfragen, da hören wir von einer Frau, die ganz viele Drogen zugeschickt bekommt. BTM in Fachsprech, also Betäubungsmittel. Wenn Kokain, Heroin, lauter andere Sachen bei Razzien gefunden werden, bei Verkehrskontrollen und so weiter, wo landen die und wer findet eigentlich heraus, was das für Drogen sind? Zum Schluss gibt's hier noch einen Podcast-Tipp.
Ich bin Anna Duschime.
Und ich bin Katjana Gerz.
Und das hier ist Cuff Crimes, absurde Verbrechen aus der Provinz. Eine Viertelstunde steht das Auto da rum und dann fällt schon jemandem auf. Das finde ich richtig krass. Die Provinz, da sind alles
ja,
Detektive.
Alles. Wahre Geschichten, die so nur auf dem Land passieren. Was mache ich jetzt? Ich hab's. Noch mehr Leute aus dem Dorf in diesem Mord mit reinziehen.
Manchmal ein bisschen gruselig.
Oft aber auch einfach nur funny.
Und immer weird.
Und da schaut der Zahnarzt dich ruhig an und sagt einfach nur, bitte entschuldige, das ist unser Praxisgeist.
What?
Cuff Crimes, nur in der ARD Sounds App.
Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rike Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.